Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur astronomischen Wissenschaft mit Ruth Grützbauch, die erklärt, was es am Nachthimmel nicht zu sehen gibt. Hallo Ruth.
Hallo, hallo. Du musst immer noch lachen, absurde, wenn du das vorstellst,
worüber
wir reden.
Wir reden über nichts.
Ja, wir reden über all die spannenden Dinge da draußen, die es wirklich gibt, aber die man halt nicht sehen kann.
Ja.
Also zumindest nicht, wenn man so kleine Augen hat wie wir. Ja.
Du meinst so bandbreitenbezogen kleine Augen?
Sowohl als auch, genau.
Ach so, ja.
Bandbreite, lichtsammeltechnisch auch und wellenlängentechnisch natürlich auch, was mit der Bandbreite quasi auch zu tun hat. Ja, geht alles nicht. Ja. Also,
na dann,
da tauschen wir mal aus, oder?
Da müssen wir auf dein Wort vertrauen, weil wir schon nicht nachgucken können.
Das natürlich, das hätte sowieso immer gut beraten.
Das hat eine Grenze zur Religion, ne?
Vertraut mir einfach. Naja, wir müssen mir nicht vertrauen, ihr könnt das ja alles natürlich wie immer auf Wikipedia und sonstigen Plattformen auch nachprüfen.
Ja, wo du das hingefälscht hast, ja.
Ich habe vorgesorgt.
Genau. So, was sehen wir denn heute nicht?
Was sehen wir denn diesmal nicht? Naja, ich habe mir gedacht, also ich finde es ja immer irgendwie auch ganz spannend, mir überhaupt zu überlegen, was von all den unsichtbaren Dingen da draußen ich irgendwie wieder beschreiben und mir aussuchen soll. Mhm. Weil es gibt einfach so viel. Ne? Also es ist ja das meiste irgendwie unsichtbar.
Tendenziell unendlich viel. Ne?
Ja. Sehr, sehr viel auf jeden Fall. Und genau, also man könnte über so vieles reden. Aber ich habe mir gedacht, es ist jetzt irgendwie März, Frühlingsbeginn. Mhm. Es erwacht alles schon langsam wieder zum Leben. Reden wir doch einfach mal über tote Sachen.
Ist
tote
nicht
Sterne.
Ist nicht das meiste im Universum irgendwie tot? Also.
Naja, ich meine, das meiste hat halt auch nie gelebt in dem Sinne, wie wir es halt auf der Erde als Leben irgendwie bezeichnen und kennen.
Sternapoptose, ja.
Naja, aber irgendwie, bei Sternen könnte man schon, leben. Ist natürlich hat schon eine sehr bestimmte Definition, Leben, das ist schon klar.
Ja.
Und Sterne fallen da eigentlich nicht drunter. Aber man könnte es im erweiterten Sinne doch irgendwie.
Also ich vermute mal, du meinst Sachen, die nicht mehr vor sich hin glühen und glimmen und Energie abgeben.
Ja, oder Sachen, die vielleicht schon noch vor sich hin glimmen, aber eben nicht mehr quasi durch Kernfusion
und
das Erzeugen neuer Elemente irgendwie aktiv Energie erzeugen, weil das vor sich hin glimmen, das passiert ja quasi sowieso. Das ist ja irgendwie nicht mehr so lebendiges Sternenstrahlen, sondern ja. Also ich denke mal, wenn man sich da draußen im Universum, jetzt mal abgesehen von der biologischen Lebensdefinition, irgendwie etwas Lebendiges vorstellen möchte, dann ist das, was Sterne tun, noch am ehesten das, was da draußen lebt, ne?
Ja.
Eigentlich,
ja.
Irgendwie, ja. Und drum auch sagt man ja auch irgendwie tote Sterne, also drum sagt man Sternleichen, ne? Sterne sterben und so. Also das ist natürlich alles eine Analogie.
Aber ja, sicher. Stoffwechsel ist
lass
nicht
mich
so.
Doch.
Obwohl ist am Ende ist es auch eine Art Stoffwechsel, was
ja,
da so vor sich hin fusioniert, ne?
Wasserstoff zu allem anderen, ne?
Ja.
So, insofern ist es, eine erweiterte Art von Leben. Und das ist halt irgendwie das, was auch sehr spannend ist eigentlich, was dann passiert mit diesen Sternen, ne? Wenn sie nicht mehr leben. Und vor allem auch, wie man sie finden kann. Also man könnte sagen, heute geht's um Sternleichen, how to find them.
Okay, Sternleichen, okay.
Und irgendwie, ich habe mir auch gedacht, weil wir das letzte Mal dann zum Schluss wie wir über Radiostrahlung und so geredet haben, ne?
Mhm.
Haben wir ja auch über diese Pioneer-Plakette mit den Pulsaren und so geredet, ne?
Ja.
Das war dann irgendwie so zum Schluss immer nur so ganz, ganz knapp angeschnitten, was das ist. Und ich habe mir gedacht, da könnte man mal irgendwie genauer drüber reden, weil diese Dinge sind extrem cool, diese Pulsare, weil Pulsare sind eine Art von Sternleichen.
Ja. Ja, ausgebrannt, in sich zusammengefallen, fürchterlich am Rotieren.
fürchterlich tot.
Fürchterlich und tot.
Fürchterlich energetisch. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Okay.
Also sie bestehen aus Sternleichen im Allgemeinen, könnte man eigentlich sagen, bestehen aus entarteter Materie.
Mhm.
Das ist auch ein fetziges Wort irgendwie.
Ist das ein Fachbegriff oder hast du das ausgedacht?
Ist ein Fachbegriff. Okay. Also, so kreativ bin ich dann doch nicht. Nein, das ist ja total der Fachbegriff, ja. Ist ein quantenmechanischer Fachbegriff. Also es ist gar nicht so ungewöhnlich eigentlich. Es gibt entartete Materie auch auf der Erde, aber schon eher selten. Aber im Weltraum ist entartete Materie eigentlich ein recht häufiger Zustand, ja.
Inwiefern ist die Materie denn entartet? Also was macht sie, was Materie eigentlich nicht machen sollte?
Ja, sie fängt an, sich seltsam zu verhalten. Ja, das stimmt. Also man könnte ganz allgemein sagen, entartete Materie entsteht dann, wenn quantenmechanische Effekte quasi überhand nehmen oder sehr wichtig werden zur Beschreibung des Zustands dieser Materie. Ja? Zum Beispiel so eine Sternleiche. Ne? Wir wissen alle, wie du schon gesagt hast, ausgebrannt, kollabiert. Was passiert mit Sternen am Ende ihres Lebens? Sie zuerst mal hauen sie das Zeug raus. Ja? Das tun sie schon so in ihren alten Tagen, quasi in ihren letzten Lebensjahren. Budeln sie sich ordentlich auf, also sie plustern sich auf, sie werden größer, größer, größer und verlieren dann auch einiges, sehr viel sogar, an diesem Material nach außen. Und das, was überbleibt, also diese Sternleiche, ist ja nur mehr eigentlich meistens ein kleiner Teil des ursprünglichen Sterns. Der Rest ist schon raus, weg in den Weltraum und auch gut sichtbar für uns als Nebel meistens, ja. Ja, sehr hübsch und so. Und das, was dann quasi in sich zusammenfällt, ist dann nur mal ein kleiner Teil dieses Sterns. Und im Fall von kleineren Sternen wird das dann zu einem weißen Zwerg. Und das ist auch schon entartete Materie. Und es ist so, dass dieses Material dann durch diesen Kollaps so zusammengepresst wird durch die Gravitationskraft, die so stark ist, ja, weil einfach nichts mehr nach außen drückt, ja, keine Kernfusion, kein Ding, ja, wird das so stark zusammengepresst, dass der Druck, der dort herrscht, von quantenmechanischen Prozessen erzeugt wird, oder das ist der dominante Anteil dieses Drucks und nicht mehr der normale Druck, den wir kennen von ich nehme etwas und quetsche es zusammen und dann wird es ein bisschen wärmer oder so, ja. Also es ist Druck, der nicht mehr durch irgendwie hauptsächlich Temperatur zustande kommt, wie bei einem normalen Material, einem normalen, nicht entarteten Gas, sagen wir jetzt mal so. Na, das quetsche ich zusammen und es wird heißer.
Ja, genau.
Da ist das irgendwie Druck, Temperatur, die hängen da irgendwie so zusammen. Bei entarteter Materie ist das nicht mehr der Fall. Ja? Also da ist dieser Druck der kommt dadurch zustande, dass alle quantenmechanischen Zustände quasi voll sind. Es ist alles besetzt. Die Elektronen können quasi nirgends mehr hin.
Okay.
Und sind irgendwie Energiezustände, aber auch andere quantenmechanische Zustände, einfach, also zum Beispiel Geschwindigkeit, Position, wie auch immer, ja, Spin. Dieses sich drehen, ist auch ein Zustand. Also all die sind schon alle, da sind schon überall Elektronen und sie haben schon alle, mit alle möglichen Energiezustände und so weiter ausgenutzt und dann können die Elektronen quasi nirgends mehr hin. Und dadurch kommt dieser Druck zustande.
Das Ding ist voll. Sozusagen.
Das Ding ist voll.
Okay.
Genau.
Ja.
Das Boot ist voll.
Ja.
Und bei dem weißen Zwerg sind es die Elektronen, die quasi deren Zustände voll sind, ja. Das erzeugt diesen Druck. Und bei einem weißen Zwerg ist dieser Druck quasi ausreichend, um diesen Kollaps dann aufzuhalten. Und so ist das bei den meisten Sternen. Und die meisten Sterne sind halt auch eher klein und werden zu einem weißen Zwerg. Und die sind jetzt noch nicht so, ich meine, sind auch super interessant, aber für uns noch nicht so interessant, weil sichtbar. Also ein weißer Zwerg ist noch irgendwie.
Ja, der
ist
leuchtet
einem Stern noch,
ne?
Ja. Noch ähnlicher, ja. Also das ist zwar auch schon tot, glüht auch nur mal quasi passiv vor sich hin, ist sehr heiß, drum strahlt er Licht ab und ist aber noch ist gut sichtbar für uns. Und ja. die nächste Stufe an Todesstern.
Ich wollte gerade sagen, wann wird er denn unsichtbar?
Ja. Wann wird er denn unsichtbar? Also der weiße Zwerg, der wird sehr, 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 sehr lang nicht unsichtbar. Mhm. Das ist ja auch immer so bei dieser Geschichte, wenn man dann so erzählt, ja, und dann kann der Druck der Elektronen, der Entartungsdruck der Elektronen, kann den Kollaps gerade noch aufhalten. Aber wenn dann mehr Masse da ist, dann geht's weiter. Das suggeriert so, dass sich das eine ins andere entwickelt. Ja. Nein, beim weißen Zwerg, der entwickelt sich nicht mehr in irgendwas anderes. Mhm. Also es sei denn, es passiert ihm was. Es sei denn, es kommt ein anderer weißer Zwerg auf ihn zu und sie clashen zusammen, dann passiert was. Ja. Aber an sich ist so ein weißer Zwerg dann quasi fertig und kühlt langsam vor sich hin, und zwar ewig.
Okay.
Ewig, ewig. Also es gibt noch keine weißen Zwerge, die ausgekühlt
das
sind.
Das wollte ich jetzt fragen.
Das Universum ist noch zu jung, ja. Okay. Und zwar viel zu jung. Also das dauert hunderte, tausende Millionen von Jahren, okay, vermutlich. Niemand weiß, wie lange das dauert. In Wirklichkeit. Also,
könnte es sein, dass es schon passiert ist, aber wir es nicht sehen, weil es kalt ist?
Nein, weil das Universum noch zu jung ist. Die Zeitskala, die so ein weißer Zwerg braucht, um auszukühlen.
Das kann man ja berechnen, wie lange der braucht.
Genau,
ja,
okay, wie lange der ungefähr braucht. Ja. Ne? Also es ist recht ungenau, aber man kann sagen, wesentlich länger als 13,8 Milliarden Jahre.
Okay.
Ja. Das heißt, das ist diese ausgekühlten weißen Zwerge, die man dann schwarzer Zwerg nennen würde, ja. Mhm. Ist ein hypothetisches Objekt. Ich meine, irgendwann muss das Ding auskühlen, ja, klar, weil es kommt nichts nach. Mhm. Ja. Es wird einfach seine Temperatur mehr und mehr los. Aber es dauert so lang, dass das noch nicht passiert ist und auch noch sehr, sehr, sehr lang nicht passieren wird und darum noch nicht wirklich beobachtet oder überprüfbar in dem Sinn.
Was passiert denn dann eigentlich, wenn die Dinger weiter auskühlen? Also wird die entartete Materie dann wieder zu Materie irgendwann?
Nein, weil das Ding ist eigentlich ziemlich stabil. Also Okay. Es wird einfach langsam immer kühler und kühler und kühler und kühler.
Aber der Druck bleibt erhalten.
Und der Druck bleibt erhalten, weil dieser Druck eben nicht von der Temperatur abhängt.
Das ist ja genau das, ne?
Bei normaler Materie würde das von der Temperatur abhängen. Das ist die Intuition, die man hat. Na, wenn das auskühlt, muss sich das dann auch noch irgendwie verändern. Ne?
Ja.
Aber in dem Fall ist das nicht mehr so. Ja? Das sind diese, eben wie wir gesagt haben, voll. Ne? Das ist alles diese Elektronen. Man kann also sich immer dieses Bild irgendwie dann anschaulich machen, aber es ist natürlich ein Quantenzustand, ist jetzt nicht so anschaulich irgendwie.
Dann wäre das am Ende irgendein Steinklotz mit sehr bizarren Eigenschaften.
Quasi, ja. Okay. Also es wäre, genau, also Stein, naja, nicht ganz, aber
ja.
Ja.
Nee, stimmt, genau, war
es
ja mal ein Stern.
Dunkler Klumpen.
Ja. Ein dunkler Klumpen woraus?
Ein dunkler, eiskalter Klumpen.
Aus welchem Material?
Naja, aus dem, was der Stern quasi erzeugt hat. Wasserstoff jetzt dann nicht mehr so viel, da schon auch noch.
Also wenn unsere Sonne so weit wäre, wäre sie ein Klumpen Helium mit bizarren Eigenschaften, weil die Elektronen überall sind.
Ist so in die Richtung.
Okay, genau. Sehr furchtbar.
Ja. Gut, dass es noch ungefähr 5 bis 6 Milliarden Jahre dauert, bis es bei der Sonne so weit ist. Kein Grund zur Beunruhigung.
Da kriegt's dann eh keiner mehr mit. Ja,
hey, aber wenn du einen ausgekühlten weißen Zwerg schon furchtbar findest, dann
warte erst, was
da sonst noch möglich ist. Sie werden sich wundern, was noch alles möglich ist. Neutronenstern. Das ist ja eigentlich das, finde ich, interessanteste tote Sternobjekt. Mhm. Gut, es gibt dann natürlich auch noch die schwarzen Löcher, die sind sowieso auch interessant, ist eh klar. Aber über die kann man nicht so viel sagen wie über Neutronensterne, weil man Neutronensterne viel besser beobachten kann als schwarze Löcher.
Man kann alles viel besser beobachten als schwarze Löcher. Außer vielleicht dunkle Materie. Aber
ja, genau. Ja. Aber da reden wir dann zum Schluss noch ein bisschen drüber, genau. Die Neutronensterne, extrem cool, ne? Und das sind eben auch diese Pulsare, über die wir da das letzte Mal zum Schluss irgendwie kurz geredet haben. Das ist eigentlich ein und dasselbe Ding. Also, bei einem Neutronenstern, ein Neutronenstern entsteht, wenn ein größerer Stern am Ende seines Lebens explodiert und es ist quasi das Hauptüberbleibsel einer Supernova-Explosion. Mhm. Bei Supernovas entsteht dann meistens ein Neutronenstern oder bleibt ein Neutronenstern übrig. Und es sind halt Sterne, die so ja einige Male die Masse der Sonne haben. Mhm. Irgendwie. Und also nicht jetzt die Superriesen, sondern so, ja, vielleicht hat so der Ausgangsstern wird vielleicht so, naja, so 10-mal die Masse der Sonne haben, je nachdem. Und das meiste von dieser Masse wird wiederum in der Endphase des Riesensternlebens in den Weltraumen ausgeschleudert, in diesen Sternwinden, ja, die diese riesigen Sterne haben. Die verlieren einfach ihr Zeug. Und das, was übrig bleibt, ist nur ein kleiner Teil, also nur meistens so 5-10%.
Oh.
Von dem Ausgangsstern, ja, genau.
Ein Fußball,
aber aus Eisen. Ja. Und sehr, sehr heiß. Und das ist das, was quasi nachdem die äußeren Hüllen schon zu einem Großteil verloren gegangen sind, was dann zum Schluss in sich selbst durch seine eigene Schwerkraft zusammenfällt. Und da ist eben dieser Entartungsdruck der Elektronen nicht mehr stark genug, weil mehr Masse da ist, ist auch die Eigengravitation größer. Mhm. Das heißt, bei dem Kollaps fahrt die Gravitation da einfach drüber und zwingt die Elektronen quasi das Einzige zu tun, was ihnen noch übrig bleibt, weil sie sonst nirgends mehr hin können, nämlich mit dem Proton zu verschmelzen quasi.
Ui.
Ja. Genau,
und was passiert denn, wenn man Elektronen auf Protonen schießt?
Dann kommt ein Neutron raus. Und jede Menge Neutrinos, also diese Geisterteilchen.
Genau.
Ja, auch sehr, sehr, sehr unsichtbar, Neutrinos. Ja? Also wirklich, wirklich unsichtbar. Und das ist auch irgendwie das Lustige, dass eigentlich das Haupt Ding ist, was bei einer Supernova passiert, Neutrinos. Ja, das Licht ist quasi nur so ein Nebenprodukt. Ja? Also ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, weil sie so absurd ist. Bei einer Supernova-Explosion durchschnittlich 10 hoch 57.
57, so viel Nullen
Neutrinos
gibt's doch gar nicht.
Ich kaufe noch eine Null, genau. Eine 1 mit 57 Nullen. Diese Anzahl an Neutrinos wird bei einer durchschnittlichen Supernova rausgepfeffert. Unfassbar, oder?
Warum ist es so schwer, die dann zu sehen? Weil da müssen ja unendlich viele von unterwegs sein.
Das sind unendlich viele davon unterwegs, weil sie nicht interagieren.
Mit gar nichts.
Weil sie, oder sehr, 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 sehr schwach, ja.
Aber wenn sie doch prinzipiell interagieren, zwar nur sehr, 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 sehr schwach und sehr, 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 sehr viele davon da sind, müsste man sie doch trotzdem irgendwie sehen können.
Ja, naja, man kann sie detektieren, ja.
Ja.
Genau. Also man kann, da gibt's ja diese riesigen Neutrino-Detektoren, die
unter
der Erde
ins Eis eingelassen, tralala.
Genau.
Aber ehrlich, ich weiß, dass es die gibt und ich weiß, dass es die Theorie ist, dass man die damit detektieren kann. Passiert das auch? Haben wir schon welche gesehen?
Ja.
Okay.
Ja, ja, also absolut. Die sind, da gibt's ein tolles Bild, das hat mir der Florian mal geschickt, ein Bild von der Sonne, das durch die Erde durch aufgenommen wurde. Ein Neutrino-Bild. Also, weil die Sonne haut ja auch die ganze Zeit jede Menge Neutrinos raus. Es sind, ich weiß nicht, ich vergesse die Zahlen immer, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie viele 100 Milliarden Neutrinos rasen jede Sekunde durch deine Handfläche oder so, ja. Also
gemessen daran ist mir gerade ziemlich kalt.
Das ist das, was weekly interacting bedeutet, ja. Da ist einfach nichts. Die sind okay, man kann sich so vorstellen, dass diese Dinger so klein sind, dass sie einfach, die sehen gar keinen Widerstand.
Ja.
Weil die Materie besteht ja zu einem Großteil aus nichts. Und die Neutrinos, weil sie auch nicht geladen sind, interessiert sie auch Elektronen und Protonen nicht. Also die Ladung, die werden nicht abgelenkt oder irgendwie angezogen oder so, ja.
Aber womit interagieren sie dann?
pfeffern dann einfach durch. Naja, weil sie halt doch nicht nix sind, sondern ein ganz kleines bisschen etwas, interagieren sie dann ab und zu doch mit einem anderen Teilchen. Also das kommt ab und zu kommt es vor, aber halt eben extrem, 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 extrem selten. Und dann detektierst du halt in so einem Neutrino-Detektor dann irgendwie 5 Neutrinos
pro
von
Jahr.
Irgendeinem Event. Ja, ja, genau. Also das ist
aber
ne, von den 10 hoch X, die da rauskommen, nun detektierst du dann irgendwie 5. Also
interagieren die denn mit allem, was so da ist, oder interagieren die bevorzugt mit, weiß ich nicht, Wasserstoff oder keine Ahnung?
Naja, mit, also, ja, gute Frage, ja. Sie interagieren, also Wasser wird irgendwie verwendet, weil das hat irgendwie einen guten Querschnitt. Da können die Neutrinos noch halbwegs irgendwie, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da irgendwie doch noch was treffen, ist irgendwie höher. Wie genau, welches Material genau dann da das Beste wäre, weiß ich gar nicht.
Okay. Endlich mal eine Frage gestellt, die du nicht beantworten kannst.
Ja, quantenmechanische, was auch immer, theoretische Physik eigentlich in Wirklichkeit, die sich da mit den genauen Interaktionen der Teilchen zueinander befasst. Aber sie sind auf jeden Fall, also sie interagieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist so gering, dass sie quasi, dass man das vernachlässigen kann, ja. Aber es gibt davon so unfassbar viele, das ist ja auch irgendwie, also ja.
Die können wir dann eigentlich doch auch im Beschleuniger selber herstellen, ne?
Ja. Sicher, also ich glaube, Neutrinos machen ist jetzt nicht so das Ding irgendwie.
Neutrinos machen ist trivial.
Ist was für Anfänger. Genau. Ja, und das ist ja auch bei sehr vielen, also bei vielen Teilcheninteraktionen kommen ja dann auch immer Neutrinos raus, ja, oder sind da irgendwie mit dabei, damit quasi der Gesamtimpuls zum Beispiel erhalten bleibt, braucht es da irgendwie noch ein Teilchen, das irgendwie in die andere Richtung fliegt und den Bewegungszustand da irgendwie behält, ne, des gesamten Systems. Also es ist irgendwie, dieses Neutrino ist oft irgendwie so da dran beteiligt an den Teilcheninteraktionen. Ja, naja, auf jeden Fall Supernova, 10 hoch 57 Neutrinos. Und das, was dann meistens überbleibt, ist eben ein Neutronenstern. Und da sind's die Neutronen, ne? Das sind die entarteten Neutronen. Die Elektronen werden in die Protonen hineingepresst, mehr oder weniger, oder sie müssen da eigentlich hinein, ne?
Ja.
Und dann ist es wirklich quasi ein Neutrinen, sage ich. Was ist denn das? Neutronenblock. Also es ist
Also
dann
ist im
können
Grunde
die Neutronen nirgends anders mehr hin, ja.
Also wäre ein weißer Zwerg im Grunde ein Elektronenstern? Oder würde zum Elektronenstern? Also weil wenn im weißen Zwerg die Elektronen entarten und im Neutronenstern die Neutronen entarten, dann müsste ja der weiße Zwerg ein Elektronenstern sein.
Es sind aber halt die Protonen im weißen Zwerg auch noch da.
Okay.
Also.
Ja, schade. Ich dachte, ich hätte eine bedeutende astronomische Entdeckung gemacht und ein Neutronenstern würde nach mir benannt.
Elektronenstern. Es ist, naja, also.
Ja,
nein.
Kryptoastronomie halt, ja.
Jetzt habe ich mir gerade noch überlegt, ob ich das noch irgendwie hinbiegen kann, aber. Und diese Neutronensterne, nicht Neutrinensterne, ich sage halt sicher doch allerhand Schwachsinn.
Nektaronen.
Nektaronensterne, die sind krass. Also wirklich. Du hast dann, ich meine, so ein weißer Zwerg ist schon krass, wie du richtig erkannt hast. Um Gottes Willen ist das furchtbar. Aber ein weißer Zwerg, ich meine, das ist ein Ding, das hat vielleicht noch so die halbe Masse von der Sonne und ist ungefähr so groß wie die Erde.
Ja. Okay.
So ein typischer weißer Zwerg hat so Gesteinsplanetengröße. Das ist sehr viel Masse, sehr eng zusammen, ja. Die Dichte in einem weißen Zwerg sind ungefähr 2 Elefanten in einem Teelöffel. wenn okay, man das den okay. Elefanten ja, ich antun grade wollen das, würde.
Gerade mein Gehirn ein bisschen, aber ja.
15 Tonnen ungefähr pro Kubikzentimeter.
Alter.
Mhm. Und das ist aber, ja, okay, ist jetzt nicht angenehm für die Elefanten, aber noch nicht so arg. In einem Neutronenstern ist es 100 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter.
Das sind wie viele Elefanten im Teleskop?
Das ist sehr, sehr viele Elefanten. Es ist ungefähr, naja, es sind Gebirge. Also, ja.
Warum wird das nicht zum schwarzen Loch? Ist das immer noch nicht genug Gravitation, die auf das ja. Ding von sich aus einwirkt?
Weil diese Neutronen, weil dieser Entartungsdruck, ja, dieser ja. Neutronen so viel stärker ist als okay. der Elektronen. Warum das jetzt genau der Fall ist, müsste man mal einen befreundeten Quantenphysiker einladen, ja, aber es ist einfach so, dass diese das ist quasi die letzte Bastion der Materie, ja?
Ja.
Das ist die
ja, okay.
bevor wenn der Entartungsdruck der Neutronen überwunden ist.
Mhm.
Dann ist ja genau das, was passiert, damit etwas zu einem schwarzen Loch wird, ja? Also das ist ja genau das.
Heißt das, dass jeder Neutronenstern irgendwann zum schwarzen Loch wird?
Nein, weil das ja auch ein stabiler Zustand ist.
Okay.
Ja? Also diese Endzustände, diese Sternleichen, da gibt's kein, das eine entwickelt sich in das andere. Es sei denn, es passiert was wieder mal. Mhm. Ja? Also wenn es eine Kollision gibt, dann ja. Aber ein weißer Zwerg ist ein stabiler Zustand, ein Neutronenstern ist eigentlich ein stabiler Zustand.
Okay.
Und ein schwarzes Loch eigentlich auch.
Und weil der Neutronenstern ein stabiler Zustand ist, kann man den so gut zur Navigation benutzen, weil der sich nie mehr verändert.
Und die, weil er auch ganz bestimmte lustige Eigenschaften hat.
Mhm.
Das ist ein Stern, immer noch mehr Masse als die Sonne, ja. Also der war einige Male die Masse der Sonne, hat einen Großteil seiner Materie schon verloren. Das heißt, es sind noch ungefähr irgendwie so 1 bis 3 Sonnenmassen übrig mhm. in diesem Kern, in diesem kollabierten Kern. Und das Ding fällt in sich zusammen auf einen Durchmesser von ungefähr so 10 bis 30 Kilometer
okay.
Größe.
Okay, das ist ja nichts, ja.
Nichts. Das heißt, das ist so groß wie eine Stadt.
Ja.
Ungefähr. Hat 2 bis 3 Mal die Masse der Sonne.
Mhm.
Ein Gebirgszug in einem Teelöffel Dichte hat die Fluchtgeschwindigkeit von der Oberfläche
ja.
von diesem Neutronenstern ist die halbe Lichtgeschwindigkeit.
Das ist ordentlich.
Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, die Schwerkraft, 100 Milliarden mal die Erdbeschleunigung.
Aber wie viel Schwerkraft wirkt denn dann erst auf ein schwarzes Loch ein? Also.
Naja, da ist es dann.
Ja, man weiß ja nicht mal, wie es aussieht. Also.
Da ist es dann vorbei. Also, ja. das ist, wenn dieser Zustand, das ist quasi das, dieser Entartungsdruck der Neutronen, dieses Neutronen fest aneinander gepresst quasi, nicht mehr hält, dann hält nichts mehr. Und dann fällt das Ding einfach in sich zusammen und dann hast du dieses schwarze Loch, das ewig fallendes Ding ist. Ja? Mhm. Also das ist
ein ewig nach innen fallendes Ding.
Ganz absurd, ja. Also diese Neutronensterne, die sind schon, ich meine, das ist ja schon ein unglaublich absurdes Ding, ja.
Ja.
Aber man kann mit dem noch irgendwie, also rechnen auf jeden Fall, ja. Aber auch, man kann das beobachten, man kann irgendwie, okay, das hat ein paar hunderttausend Grad Oberflächentemperatur. Naja, das ist zwar verrückt, aber das geht. Ich kann berechnen, welcher Wellenlänge das entspricht, ja. Und in welche Strahlung das quasi hauptsächlich abgeben müsste, entsprechend dieser Oberflächentemperatur. Ich wäre natürlich, wenn ich dort wäre, gleichzeitig verdampft und platt gedrückt und ich weiß nicht was, ja. Aber es ist diese extremen Zustände sind immer noch quasi normale, unter Anführungszeichen, Materie. Ja? Also es ist irgendwie noch, es
da
ist kann, noch normales.
Kannst du noch mit normaler, mit einfacher Mathematik
den kann man noch kommen, irgendwie halbwegs. Ich meine, schwarzen Löchern kann man ja eigentlich auch mit halbwegs einfacher Mathematik. Kommt drauf an, was man wissen will. Okay. Aber ja, und diese Dinger und sie drehen sich auch sehr schnell. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast, warum man sie quasi so als Messpunkte quasi verwenden kann.
Dann aber als Pulsar, ne?
Genau. Und der Pulsar ist ja ein Neutronenstern, den ich quasi sehen kann oder den ich aus dem richtigen Blickwinkel beobachte, damit ich seine Strahlung empfangen kann. Ja? Also ein Pulsar ist ein normaler Neutronenstern. Und das Ding ist, also die
Moment,
drehen
aber
sich
nicht
schnell.
Aber nicht alle Neutronensterne sind Pulsare, oder?
Nein, weil ein Pulsar quasi per Definition einer ist, dessen Radiostrahlung ich detektieren kann. Oder eine Radioquelle, diese wiederholten Pulse aussendet.
Ja, aber die sendet sie ja nur in eine Richtung.
Ja, naja, genau genommen in zwei.
Ja okay. Genau. Aber oben und unten. Wenn das Ding jetzt, also und wir können ja nur in bestimmte Richtungen gucken und wenn jetzt irgendein Neutronenstern in eine andere Richtung pulsiert, so dass wir das nicht sehen können,
ja,
wäre das dann trotzdem ein Pulsar oder ist es nur ein Pulsar, weil wir es sehen können?
Ah, ich glaube, jetzt habe
ich
es verstanden.
Weißt du, was ich meine? Also hat jeder Neutronenstern die Eigenschaften eines Pulsars? Woher sollten wir es wissen, wenn wir nicht sehen, ob er pulsiert? Ne?
Genau, also wir würden es dann nicht Pulsar nennen, weil wir gar nicht wüssten, dass es da ist, vermutlich.
Also, es ist aber irgendwie den Neutronenstern selbst könnten wir sehen?
Eigentlich, schwierig. Also das hätte ich jetzt noch schauen können, ob es einen Neutronenstern gibt, den man beobachten kann, ohne dass man die Radiopulse sieht. Es ist ja so, dass es, okay, also wie ist man überhaupt draufgekommen, dass es sie gibt? Nicht, weil man sie beobachtet hat, aufgrund ihrer normalen, sagen wir jetzt mal, Temperaturstrahlung, sondern man hat ja zuerst die Neutronensterne waren quasi ein Konzept, das müsste es geben. Ne? Mhm. Wenn ein Stern quasi bla 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 in sich kollabiert, müsste das und das passieren. Aber man hat die noch nicht beobachtet gehabt. Man hat dann zuerst die Pulsare beobachtet, ohne zu wissen, was sie sind, natürlich. Und dann vermutet, dass es sich da um Neutronensterne handeln könnte, ja.
Wissen wir denn, dass Pulsare Neutronensterne sind oder vermuten wir das immer noch?
Nein, das wissen wir mittlerweile schon ziemlich gut. Also was passiert ist, dass ein Neutronenstern, also er leuchtet schon auch von selber, klar, ist sehr heiß, muss leuchten. Und die Temperatur, diese paar hunderttausend bis zu einer Million Grad Oberflächentemperatur, das sind Röntgenstrahlen, das entspricht Röntgenstrahlung. Das heißt, diese Neutronensterne sind Röntgenquellen. Das Ding ist jetzt aber, dass die Oberfläche, weil sie so klein sind, die Oberfläche auch sehr, sehr gering ist, ja. Der hat einfach nicht sehr viel Fläche, über die er strahlen kann.
Der Scheinwerfer ist sehr klein.
Ja. Das heißt, das ist ein Röntgenscheinwerfer, aber eben ein mini kleiner. Und deswegen ist die.
Cool, ein Röntgenscheinwerfer.
Müssen wir mal auf eBay irgendwie gebraucht irgendwo kriegen. Die sind sehr schwach eigentlich, diese Quellen, weil sie so klein sind und die Leuchtkraft eines Objekts hängt sehr stark von der Temperatur, ja, aber auch von der Oberfläche. Von der Größe der Oberfläche ab. Ja. Und da, die Temperatur haben sie, also da emittieren sie sehr viel Licht, aber die Oberfläche ist sehr klein und darum sind sie eigentlich eher lichtschwach. Aber die Art und Weise, wie man sie entdeckt hat, die Pulsarstrahlung, ja, diese Strahlung wird auf eine andere Art und Weise erzeugt. Und die ist sehr hell. Und die wird erzeugt von dem extrem starken Magnetfeld, dass diese Neutronen Sterne haben. Und da könnte man jetzt fragen, wenn man gut aufgepasst hat.
Hey, also pass mal gucken, ob ich gut aufgepasst habe. Extrem starkes Magnetfeld und es macht Neutronenstrahlung.
Neutronen
fliegen raus.
Warum hat ein Neutronenstern so ein starkes Magnetfeld? Weil es ist aus Neutronen. Die sind ja elektrisch neutral. Also normalerweise
die Frage hätte ich mir
Sterne
jetzt nicht gestellt, dann bin ich dann doch zu dumm.
So, und der interessierte Leser fragt sich nun, das ist eigentlich immer urgemein, wenn man sowas sagt, ja, weil es ist ja, ich meine, es ist schon irgendwie naheliegend, aber es ist natürlich auch nur naheliegend für Astronomen, ja. Die Sache ist natürlich die, dass diese Neutronensterne dann doch nicht einfach Fußbälle aus Neutronen sind, ja. Okay. Also, die sind natürlich um einiges komplexer aufgebaut und haben vermutlich eine Kruste aus Eisen. Jam, jam. Das heißt, bevor man zu dem dicht gepackten Neutronenball kommt, sind diese Neutronensterne noch außenrum mit irgendwie jede Menge doch geladenem Material umgeben, haben auch wahrscheinlich so eine Art Elektronenatmosphäre, die sich da irgendwie so um sie herum zieht.
Was
und
für
auch
eine
noch
abgefahrene
Zeug
Vorstellung
da,
auch, ne? Ja.
Cool, ha? Ja. Und jetzt dreht sich dieses Ding, also die meisten dieser Pulsare, die drehen sich, dieser Neutronensterne überhaupt, die drehen sich so ungefähr so einmal in der Sekunde, ja?
Ja.
Und das ist jetzt, du klingst jetzt nicht besonders überrascht, weil du das wahrscheinlich nicht in Relation gesetzt hast. Die Sonne dreht sich ungefähr einmal im Monat.
Ja.
Ne? Die dreht sich einmal
in kleiner,
der Sekunde.
Ja, und je kleiner, das ist ja, hat man dieses Bild von der Balletttänzerin, je kleiner so eine Masse wird, desto schneller rotiert sie. Ja.
Genau, also das ist es, ja. Aber es ist irgendwie, also das allein ist schon absurd. Einmal pro Sekunde, das heißt dieses Ding, also es blinkt einmal pro Sekunde, ja. Das heißt, das dreht sich in jeder Sekunde einmal um sich selbst, ja. Mhm. Dieses zweimal die Sonne, 30 Kilometer große Ding dreht sich so schnell. Und dann gibt's aber noch welche, die sich auch viel schneller drehen. Okay. Also das war's noch nicht, ja.
Aber was macht das denn dann aus dem Magnetfeld? Müsste das dann nicht eigentlich so eine Magnetfeldschleppe immer hinter sich herziehen?
Es ist ein sehr turbulentes Magnetfeld. Ja. Und es wird durch diese Drehung ja eigentlich auch erst das starke Magnetfeld erzeugt. Also einiges dieses Magnetfelds ist noch quasi übrig von dem Stern, der da irgendwie kollabiert ist. Mhm. Aber die extreme Stärke dieses Magnetfelds wird durch die schnelle Rotation verursacht. Und wenn du dann irgendwie, wenn du da diese Eisenkruste hast und diese Elektronenatmosphäre da noch irgendwie rundherum, und das dreht sich einmal in der Sekunde. Mhm. Das ist ein super Dynamo eigentlich. Ja. Und das erzeugt extrem starke Ströme, die wiederum die extrem starken Magnetfelder erzeugen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, das Ding ist quasi ein selbsterhaltender Magnet, ein Dynamo irgendwie. Und dann wird das Material, das da außen an dem Stern dran ist, durch diese extrem starken Magnetfelder, die dann auch in alle möglichen Richtungen da rumgewurlt werden, ja, abgelenkt und zu den Polen, zu den magnetischen Polen gelenkt. Ja. Und die Strahlung wird genau durch diesen Prozess dieses Ablenkens erzeugt. Ja,
Synchrotron.
Yes! So
einmal
ist
aufgepasst
es.
Am Desi. Ja.
Sehr gut. Ja. Hurra,
wenn man
hurra.
Teilchen, genau. Wenn man Teilchen, die wollen ja gerade ausfliegen, wenn du die mit dem Magnetfeld ablenkst, wird Synchrotronstrahlung freigesetzt an der Ecke.
Genau. Ja. Also wenn du sie um die Kurve kriegen willst, vor allem.
Ja.
Genau,
ja. Das heißt, wir sehen am Pulsar Synchrotronstrahlung.
Genau, so ist es.
Ah, cool.
Und die kommt eben bei den Polen raus, weil sie ja auch hauptsächlich dort erzeugt wird, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Magnetfelder die Strahlung des Neutronensterns selber bündeln, sondern es wird diese gebündelte Strahlung quasi auch erst durch die Magnetfelder überhaupt erst erzeugt. Mhm. man nennt das auch irgendwie die Free-Emission. Ist irgendwie ganz cool, ja. Free Electrons! Es bedeutet einfach, dass die Elektronen nicht, also es werden Photonen erzeugt von Elektronen, aber ohne, dass sie von Atomen eingefangen werden. Ja. Mhm. Das ist ja das, wo normalerweise Licht erzeugt wird, ist, dass ein Elektron quasi irgendwie rauf oder runter im Atom geschubst wird oder freigesetzt wird. Ja. Also es kommt ein Photon rein und dann zack, geht das Elektron frei, oder es wird wieder gebunden, kommt wieder zurück und dann wird ein Photon freigesetzt. Genau. Ja. Und in dem Fall ist es aber so, dass es quasi echt nur freie Elektronen erzeugen, diese Strahlung. Die müssen gar nicht erst von irgendwelchen Atomen da eingefangen werden und so weiter. Ja. Also die werden quasi abgelenkt, die lenken sich gegenseitig ab, und durch diese Ablenkung
irgendwie das Magnetfeld senkt die ab.
Emission. Genau.
Die Dinger wollen ja sowieso raus.
Und es ist sowohl das Magnetfeld als auch die Teilchen quasi gegenseitig, die sich da irgendwie ablenken. Genau, man nennt das auch Bremsstrahlung. Mhm. Das heißt auch auf Englisch Bremsstrahlung, ist ganz lustig.
Oh.
Bremsstrahlung.
Kindergarten, ja.
Genau. Und es ist einfach, genau, also Teilchen werden gebremst oder beschleunigt. Mhm. Ja? Das ist ja auch Bremsen. Also eigentlich ist Bremsen auch beschleunigen, aber egal. Ja? Und dann
eigentlich ist Bremsen auch beschleunigen?
Ja,
Verzögerung ist Beschleunigung.
Beschleunigung ist quasi, also ja, hat den gleichen Effekt, ne?
Ja, nur in die andere Richtung, ja.
Ja.
Ach so, ja, stimmt. Da, ja. Jetzt, ne, zack.
Änderung der Geschwindigkeit.
Wenn wir darüber geredet haben, genau.
Ja, und dann, genau, hast du Synchrotronstrahlung. Also Synchrotron ist wenn die Teilchen hauptsächlich dann, also das ist dann irgendwie, sind dann Details, wenn die Teilchen dann sehr schnell sind, also wenn sie nahe der Lichtgeschwindigkeit schon unterwegs sind, dann ist es, nennt man das dann Synchrotronstrahlung, und das ist Radiostrahlung hauptsächlich, aber auch jede Menge andere Wellenlängen, die da dann abgegeben werden. Und eben weil sie dann eben in diesen Magnetfeldern auch erst erzeugt werden, kommt es zu diesen gebündelten, Strahlen, Kegeln quasi, die da dann an den Polen rauskommen. Und das ist die eigentliche Strahlung von diesen Neutronensternen, die wir beobachten können.
Und weil das Ding rotiert, sieht's für uns aus, als würde es blitzen.
Genau. Mhm. Und das ist aber auch nur, weil oft das Magnetfeld und die Rotationsachse nicht übereinstimmen. Ja.
Magnetfeld und Rotationsachse nicht übereinstimmen.
Weil wenn die übereinstimmen, dann bekommst du keinen Blinkeffekt. Dann hast du quasi nur dann hättest du eine relativ stabile Strahlungsquelle. Vielleicht sind das die Neutronensterne, die keine Pulsare sind.
Könnte wie sein. Wir behaupten das jetzt einfach so. Das sind die Neutronensterne, die keine Pulsare sind.
Genau. Ich beschäftige mich ja eigentlich mit Galaxien, weißt du, ich habe ja keine Ahnung von Sternen, aber man kann ja nicht immer nur über Galaxien reden.
Nee, da wird man ja verrückt von.
Voll. Ja, so ist es. Naja, auf jeden Fall, genau, sind das, wenn die Rotationsachse und die magnetische Achse nicht übereinstimmen, dann hast du quasi diesen Magnetpol, der da immer rundherum sich dreht, und es ist wirklich eine Art Leuchtturm-Effekt, zu der es dann kommt. Und wenn wir eben genau in der richtigen Richtung uns befinden, das heißt, der magnetische Pol, einer der beiden, auf uns zeigt, auf seiner Bahn quasi, dann sehen wir diesen Puls, genau. Und wenn er dann, 30 Mal pro Sekunde pulst, dann heißt das, dass dieser Stern sich 30 Mal pro Sekunde um seine eigene Achse dreht.
Ja.
Verrücktes Zeug. Und so hat man die auch entdeckt. Also man hat diese Pulsare zuerst entdeckt als wiederholte, extrem genaue, extrem stabile, wiederholte Radiostrahlungspulse.
So, was blinkt denn da so, ne?
Genau. Und die Entdeckungsgeschichte ist auch ziemlich cool eigentlich. Das ist in den 60ern.
Die haben garantiert gedacht, das wäre irgendwie, da würde eine Intelligenz hinterstecken, oder?
Ja, ja, so ist es.
Ja.
Genau. Also irgendwie, sie wollten natürlich, wie es bei vielen großen Entdeckungen ist, natürlich nicht Pulsare entdecken. Mhm. Klar, man wusste mal nicht, dass es die gibt. Drum. Und es war irgendwie eine Gruppe an, also da war Radioastronomie noch recht jung, ne, in den 60er Jahren. Und da hat man auch gerade erst Quasare entdeckt. Das sind diese extrem hellen, extrem weit entfernten, wie man jetzt mittlerweile weiß, Galaxien im frühen Universum, die extrem aktive schwarze Löcher in ihrem Zentrum haben.
Das sind Quasare. Ich dachte, Quasare wären auch Einzelobjekte. Ach, guck.
Naja, Einzelobjekt im Sinne von ein schwarzes Loch, also ein supermassereiches schwarzes Loch, das gerade extrem viel Zeug verschluckt und drum extrem hell strahlt.
Okay.
Und machen wir mal eine eigene Folge drüber. Okay. Und eigentlich waren sie denen auf der Spur. Und denen ist Jocelyn Bell, schon mal gehört vielleicht.
Ja, aber klingelt nicht.
Mittlerweile berühmte Astronomin. Damals war sie Anfang 20 und Doktoratsstudentin in Cambridge. Und sie haben mit ihrem Supervisor gemeinsam haben sie eigens ein Radioteleskop quasi gebaut.
Gebaut?
Ja.
Geil.
Um diesen Quasaren da irgendwie auf die Spur zu kommen. Also gebaut. Sie haben in einer Wiese 2000 Antennen, also so Dipolantennen, ne?
Also Fernsehantennen.
Radioantennen, ja, genau. Okay. Fernsehantennen, die altmodischen, ja, genau. Ja, genau. Die Hausantennen aufgestellt und natürlich quasi händisch verkabelt, musst du mir vorstellen, ein paar tausend Antennen. Alter. Und sie hat da irgendwie die ganze scheiß Arbeit gemacht, mehr oder weniger.
Ja.
Und die Wiese übrigens wurde mit Schafen gemäht, weil das die effizienteste Art und Weise war und da kein Rasenmäher durchgekommen wäre zwischen diesen ganzen Antennen. Das ist sehr lustig. Das Ding hieß Interplanetary Scintillation Array. Ist auch ein geiler Name, oder?
Es gibt ich habe gerade in der Wikipedia geguckt, da gibt's ein Foto von, aber auch nur die Reste davon. Was irgendwie, ja.
Man, es ist noch nicht
ein Stromkasten und ein paar Pfähle. Also,
genau, es sind ja. Einfach ein paar Holzpflöcke. Es ist aber, es gab's einige Zeit lang, also das hat sich lang gehalten. Jetzt ist es nicht mehr da oder es sind großteils ist es nicht mehr da, aber es hat irgendwie lang noch Beobachtungen gemacht. Ja. Und das Coole ist ja, man denkt sich dann, wie macht man jetzt mit so einem Ding Beobachtungen? Es sind einfach nur Kabel in Wirklichkeit. Und das Coole ist, also es ist halt eine, naja, Radioastronomie.
Ja.
Ist eine andere Art von ein Bild machen. Und was das Ding macht, also das ist natürlich nicht ausrichtbar. Das kannst du jetzt nicht wie ein optisches Teleskop irgendwo hin
guckt halt immer in dieselbe Richtung.
Zeigen. Ja. Genau. Und was es macht, es scannt in Wirklichkeit einfach den ganzen Himmel ab.
Ja.
Langsam mit der Drehung der Erde, ja. Also es zeigt eigentlich immer in die gleiche Richtung, natürlich. Na, du hast eine Art Beam, nennt man das. Also muss man vorstellen, so eine Art Lichtkegel, der da nach oben geht oder nach unten in dem Fall, wo du die Radiowellen quasi einfangen kannst. Und wie die Erde dann sich dreht, während die Erde sich dreht, scannst du damit quasi langsam einen Streifen am Himmel ab. Ja, so haben die das gemacht. Und dann kriegst du von jeder Position quasi kriegst du einfach ein Signal raus, ja. Also da ist überhaupt kein Bild involviert. Und du hast dann so ein Signal mit seiner Nadel, ja, mit seinem Schreiber, wird das übertragen auf ein Chartpapier, auf ein Plotpapier, das da unten wegläuft. Und dann hast du Kilometer um Kilometer vom Papier mit einem kraxeligen Signal da drauf.
Das musst du ja auch erstmal interpretieren lernen, oder?
Genau. Also
woher weißt du, was ist Rauschen, was ist Signal, was ist was? Also ja.
Genau. Und es gibt da natürlich sehr viel Rauschen, weil Radiowellen gibt es extrem viel Interferenz. Also alles, was irgendwie mit Elektrizität zu tun hat, verursacht schneller mal Radiowellen. Mhm. Ja. Aber das Praktische ist, dass die Interferenzen auf der Erde sich anders mit der Zeit anders entwickeln als eine Quelle am Himmel, ja, weil die dreht sich ja dann irgendwie nicht mit. Das heißt, du hast eine Quelle, die dann immer wieder zur gleichen Zeit kommt.
Ah, vom gleichen Ort kommt, ja.
Und am gleichen Ort, genau, das heißt zur gleichen Sternzeit quasi kommt. Mhm. Also die ist eine Quelle, die sich relativ zu den Sternen orientieren lässt und nicht irgendwie relativ zur Zeit auf der Erde, ja. Das ist, und da kannst du dann ziemlich schnell auch ausschließen, dass das Ding von der Erde kommt, ja. Mhm.
Und aber du hast ja trotzdem immer noch jede Menge Signal, was dann nicht von der Erde kommt, sondern von irgendwo anders. Auf
ja, natürlich.
Zumindest also, der Bandbreite, die du dir da anguckst. Also das ist, ja. Und ich weiß nicht, wie.
Gerade am Anfang muss diese Radioastronomie echt so Nadel im Heuhaufen gewesen sein, ja. Das voll. Also das ist, und du sitzt dann halt irgendwie da, so wie es Jocelyn Bell gemacht hat, mit, ich glaube, was, fünf Kilometer Papier hat sie ausgewertet. Über ein paar Monate hinweg. Mhm. Ja. Und da hast du dann halt, und dann, ja, das kann man in Cambridge, glaube ich, im Museum noch begutachten, die Originalabschnitte von diesem Chartpapier. Und da hat sie dann halt draufgeschrieben, was das Millimeterpapier sein könnte.
Ist, ja, das ist genau. Super, in der Wikipedia ist durch eine Shownotes den Link. Da gibt's ein Bild, ja. Super.
Es ist echt endlos Millimeterpapier, wirklich. Es ist irgendwie, und dann hast du irgendwie damals so ein bisschen einen Ausschlag, ja. Du sagst, okay, na, da hat irgendjemand irgendwas eingeschaltet. Und du hast dann, und sie hat auch berichtet, sie ist irgendwie, es lohnt sich total auch irgendwie Vorträge von ihr anzuhören. Auf YouTube gibt es sehr viele, weil sie ist sehr lustig. Also okay. sie spricht sehr gut und sehr schönes Englisch auch, finde ich irgendwie. Aber ja. Und dann hat sie das halt ausgewertet und dann alle möglichen Quellen ausgeschlossen für diese Interferenzen und so weiter. Und dann hat sie ein Signal gefunden, das sich wiederholt hat. Das war zwar nicht immer da, aber es war immer wieder da. Also irgendwie immer am gleichen Ort am Himmel. Es war nicht immer da, wenn sie diesen Ort am Himmel quasi beobachtet haben. Das war irgendwie verwirrend. Aber es war dann, wenn es da war, extrem periodisch. Dieses wenn man das quasi ins Akustische übersetzen würde. Ja, es war ein extrem periodisches, stabiles Signal. Ungefähr einmal in der Sekunde.
Ja.
Und den Namen, den sie diesem Signal gegeben hat, es war natürlich so ein bisschen scherzhaft, war LGM1. Little Green Man 1.
Ja. Das Wow-Signal, ja.
Ja, so ähnlich, ja, genau. Aber so tatsächlich, ich meine, was das denkst, du scannst da den Himmel ab, ja, mit doch, also schon gut ausgedacht, aber doch noch eher primitiven Methoden und hast irgendwie sehr viel Interferenz und sehr viel irgendwie Rauschen und Ding und Strahlung, die von überall her kommt und plötzlich, ich meine, das, mein erster Gedanke genauso, ich meine.
Ja, sicher.
I like
Aliens. Das kann ja nicht natürlichen Ursprungs sein, ja.
Ja. Welcher natürliche Prozess und vor allem auch so schnell, und das ist ja auch das,
so was. So schnell sich und auch dann, so, vor allen Dingen so präzise.
So präzise, genau, ne? Ja. Also sie haben dann ziemlich schnell auch schon ausgeschlossen, von Aliens denkt man sich, das kommt von einem Planet. Das heißt, das muss sich um einen Stern bewegen und das hätte dann, durch die Bewegung hätte das Signal irgendwie eine andere, würde anders ausschauen, ja. Mhm. Und noch dazu haben sie dann ziemlich bald ein zweites entdeckt. Und dann denkst du dir, okay, das ist jetzt komisch, weil.
noch mehr Außerirdische.
Warum sollten die alle genau in unsere Richtung irgendwie da jetzt irgendwie ein regelmäßiges Signal, ein Radiosignal schicken, das sich sehr, irgendwie sehr ähnlich ist? Und also das war dann, und ja, und dann hat sie einen dritten oder einen vierten entdeckt und dann war irgendwie die Alien-Geschichte erledigt. Ja.
Also wie immer, ne? Wenn du weißt, wonach du gucken musst, findest du auf einmal ganz viel.
Ja, genau, ja. So ist es. Genau. Ja. Und sie hat wirklich gesagt, sie ist dann noch einmal, weil sie haben sich gedacht, so, jetzt haben wir schon alles überprüft und eigentlich keine Ahnung, was das sein könnte. Jetzt wäre es eigentlich gut, ein zweites zu finden, weil wenn man nur ein Signal hat, kann das alles sein. Ja, das ist, also du kannst nicht auf einer Beobachtung da irgendwie was aufbauen. Ja, du brauchst eigentlich immer mindestens zwei oder idealerweise viele. Und dann, sie hat gemeint, und dann ist sie nochmal über das Chartpapier drüber gegangen und dann hat sie diesen zweiten entdeckt und sie konnte es fast gar nicht glauben, weil das war ein bisschen so, also jetzt sollte ich eigentlich wirklich ein zweites entdecken, damit das irgendwie Sinn macht.
Ja, ja.
Und dann hat sie es entdeckt und kurz drauf eben den dritten und den vierten Pulsar. Ne? Und das Ding, was sie auch gleich sich gedacht haben, das ist ein, bei so einem schnellen Signal, musst du dir vorstellen, ja, Dinge, die schnell sich verändern, müssen klein sein.
Ja.
Weil sonst könnte diese Veränderung könnte nicht so schnell vonstatten gehen, ja, oder es könnte nicht so schnell von einer Seite auf die andere kommen, die Veränderung. Das heißt, wenn ich so ein schnelles Signal habe, muss es ein extrem kleines Ding sein. Und wenn du dir denkst, du hast ein Signal, das vielleicht ein paar Mal pro Sekunde sich regelmäßig wiederholt, dann kannst du sagen, das Ding muss kleiner sein als die Lichtgeschwindigkeit, ja, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, es kann maximal nur ein paar hunderttausend Kilometer groß sein.
Mhm.
Und ein Stern, die Sonne, ist 1,5 Millionen Kilometer groß, ja. Also, das war schon mal komisch, ja. Es war irgendwie gleich klar, das ist dieses Signal, das ist zu schnell.
Dass sie so klein sind, damit haben die dann auch nicht gerechnet, ne?
Und dass sie so klein sind, damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet, ne? Und es war auch ziemlich schnell klar, dass es aber gleichzeitig auch sehr massereich sein muss, weil wenn du so ein stabiles Signal hast, also sie haben das dann halt auch dann absichtlich quasi beobachtet, dieses Signal und auch mit anderen Teleskopen dann, weil es gab ja dann schon auch ausrichtbare Radioteleskope zu dem Zeitpunkt. Und ein so extrem stabiles Signal, wie kann das so stabil bleiben? Ja, wenn das muss schwer sein, weil
wenn es sehr, sehr wenig, klein ist und leicht ist, muss da nur irgendwie was dran vorbeifliegen und dann wird gerüttelt, ja.
Genau. Das heißt, es ist klein und schwer. Sehr klein und sehr schwer. Mhm. Und dann, es gab dann auch gleich ein paar Leute, die vorgeschlagen haben, könnten das nicht Neutronensterne sein, ja? Also die Vermutung war dann schnell da, ja. Und es war aber dann auch nicht klar, gut, was ist es? Warum dieses Pulsieren? Der Neutronenstern dreht sich. Option 1. Oder es könnte wirklich eine Pulsation sein, ja. Von zum Beispiel einem weißen Zwerg oder sonst irgendwas, ja. Das heißt, du kannst durch eine Pulsation von einem kleinen Objekt, ein weißer Zwerg, wäre auch quasi klein genug, ja. Könnte durch irgendwie durch ein Hin- und Herwackeln quasi auch solche Pulse erzeugen. Und dann haben sie was extrem Cooles gefunden, nämlich in diesem Krebsnebelpulsar. Das war der, über den haben wir auch schon geredet. Da haben wir sogar schon, glaube ich, letztes Jahr, eh auch ungefähr um die Zeit, weil den sieht man gerade am Himmel.
Ah, okay.
Genau. M1, den Krebsnebel, ja. Das ist die März-Verbindung. Da haben sie den Pulsar in diesem Krebsnebel gefunden.
Mhm.
Ja, also der Krebsnebel selber, der war schon länger bekannt. Ja, den sieht man sehr gut, sieht man sogar schon mit einem Feldstecher. Aber dass da ein Pulsar drinnen ist, den haben sie dann quasi gesucht und gefunden. Und
daraus kann man dann ableiten, was passiert sein könnte.
Erstens das, genau, da war diese Supernova-Explosion vor 1000 Jahren, genau. Und dann war es ziemlich schnell klar, okay, Neutronenstern. Und dann haben sie beobachtet, dass das Signal ganz langsamer wird. Ja, also dieser Krebsnebelpulsar, der dreht sich sehr schnell.
Ja.
30 Mal pro Sekunde.
Aber was bremst den denn ab?
Oh, sehr gute Frage. Es bremst ihn auf jeden Fall irgendwas ab. Das ist noch nicht so ganz klar, was ihn abbremst. Aber es ist eben so, dass wenn du ein Signal, also eine Pulsation, wenn sie schwächer wird, wird sie eigentlich schneller, ja? Nicht langsamer. Eine Rotation allerdings, wenn sie schwächer wird, bedeutet Energie verliert, ja. Wenn eine Rotation Energie verliert, wird das Signal langsamer, ja. Das heißt, es war durch dieses langsamer werden war die Pulsationsoption dann quasi ausgeschlossen. Und dann wusste man, es muss ein rotierender Neutronenstern sein. Und für einen rotierenden weißen Zwerg, das weiße Zwerge sind zu groß, die können nicht so schnell rotieren. Ja, das heißt, man wusste dann durch den Krebsnebelpulsar, wusste man dann, okay, diese Pulsare sind rotierende Neutronensterne.
Ich gucke gerade auf den Krebsnebel, das Ding sieht sowieso so irre aus. Ja.
Ja, und wenn du den, ich glaube, es gibt eh auch bei Wikipedia ganz ein cooles Bild von dem Pulsar selber, ne? Von dem Röntgenbild.
Im Krebsnebel?
Das sind, genau, wenn du Krebspulsar oder Crab-Pulsar suchst, ist da nämlich auch, oder keine Ahnung, ne, Röntgenpulsar, wie auch immer. Aber ich finde es sehr schnell, weil das ist ein sehr bekanntes Bild und ist auch ziemlich beeindruckend. Und dann sieht man, die Röntgenemission von diesem Pulsar. Und da siehst du eben auch das Material, das drumherum ist. Ja? Mhm. Also das ist jetzt das, was wir sehen an M1, ist da viel weiter außen drumherum. Ja, das ist der große Nebel. Dieses kleine kokonartige Ding, was man da sieht, ja, mit den zwei Jets oben und unten, das ist das, was quasi um den Pulsar noch herum ist. Da ist noch jede Menge Material drumherum, das durch die Magnetfelder und die Rotation und so weiter und das ganze Chaos da auch noch extrem aufgeheizt wird und angeregt wird. Und das ist eine helle Röntgenquelle dann, ja. Schaut super aus, oder?
Absolut.
Ja, für diese Entdeckung gab es sogar einen Nobelpreis für die Pulsar.
Auch für Frau Bell oder für
ihren natürlich Chef? Nicht für Frau Bell, sondern, wie du richtig geraten hast, für ihren Chef. Ja. Das ist auch ziemlich arg, die Geschichte. Ich meine, okay, es waren die 60er, ja, aber trotzdem. Und vor allem dann natürlich die Medien, weil die war, ich glaube, 24 war sie zu der Zeit oder
ja,
so.
Ja. Das kann ja gar nicht sein, dass eine so junge Frau, die dann noch dazu unverheiratet, ja.
Sie hat dann ziemlich schnell geheiratet, war den Medien auch nicht recht,
okay.
Weil dann ist natürlich, warum arbeitest du noch? So, warum kommst du noch, du hast es geheiratet, bist du doch wohl weg, oder? So in die Richtung.
Oh Gott.
Und da gibt's einen super, gibt's auch auf YouTube Videos, die Medienberichte.
Mhm.
Irgendwie, the new discovery of pulsars made by a girl. Irgendwie so. Und dann kommt sie und dann berichtet sie auch irgendwie drüber, wie das damals gelaufen ist. Und sie ist jetzt nicht irgendwie so verbittert oder irgendwas, ja, gar nichts. Ich meine, ist eh klar, ja. Ich meine, ich bin Anfang 20, PhD-Studentin, mir werden es nicht den Nobelpreis geben, so in die Richtung, ja.
Ja, und, aber warum eigentlich nicht, ne? Was ist denn daran so abwegig? Also ich meine, wenn sie das Ding entdeckt hat und wie heißt der andere? Anthony Hewish, sehe ich gerade.
Hewish, ja? Genau, Tony Hewish. Und irgendwie, wär schon gegangen, aber natürlich war das damals, weißt du, dieser Nobelpreis, der hat auch so eine Lebenswerk- Geschichte, ja, das ist irgendwie so jemand, der, es ist ja meistens nicht für ein konkretes Ding, das der Nobelpreis verliehen wird, sondern für Beiträge zu dem und dem Thema über die ganze Karriere und bla bla bla. Naja, auf jeden Fall.
Man kann natürlich auch argumentieren, dass hätte er sie nicht als Doktorandin genommen, wäre das alles nicht passiert und so, von daher, aber trotzdem irgendwie. Fair erscheint mir das nicht. Ist das heute besser eigentlich?
Ja, natürlich ist es besser. Ja. Also es gibt immer noch jede Menge solche Geschichten. Ja. Das lässt sich schwer ausrotten, aber es ist nicht mehr so offensichtlich. Ich meine, damals war das einfach, das war so outspoken, ja, das war so offensichtlich und klar, da haben Leute sich das ja auch noch irgendwie offen zu sagen getraut. Ja, war irgendwie so, wir suchen jemanden für die und die Position. Wir haben keinen Mann gefunden, wir müssen die Frau nehmen. Ja. Aber das Gehalt ist dann natürlich halbiert. Ist eh klar. Ja, das war gar keine Frage. Ja. Und das ist mittlerweile so, dass es halt jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich stattfindet, sondern ein bisschen versteckter. Ja. Aber ja, ich meine, gut, es war seine Idee, quasi dieses Teleskop-Array zu bauen, schon klar, ne? Es war sein Design und Ding, aber sie hat die Arbeit gemacht, ja, klar, ja. Und aber sie hat dann auch gesagt, dass sie die Medien, sie haben gemeinsam Interviews gegeben. Also es ist nicht so, dass der Herr Hewish gesagt hat, du bleibst daheim oder so, ja. Also es ist nicht, ist nicht von ihm ausgegangen, sagen wir mal so, ja. Aber die Medien haben dann halt sie befragt, also haben ihn gefragt, was haben sie entdeckt, und sie haben sie gefragt, wie viele Freunde sie schon hatte
und
ob sie nicht irgendwie für ein Foto ein paar Knöpfe aufmachen kann.
Das Kleid der Außenministerin,
Ja, genau. Na, aber es ist, ich meine, Jetzt, natürlich, jetzt fragt dich kein Fotograf mehr, ob du nicht irgendwie ein paar Knöpfe aufmachen kannst für
ein
Foto.
Ich weiß es nicht. Also ich wundern würde es mich trotzdem immer noch nicht.
Ja,
mich aber das schon. Schöne ist ja, dass
ich würde also, mal reinhauen.
Den Namen Jocelyn Bell habe ich irgendwann irgendwo schon mal gehört gehabt. Den ja, Namen ja, Anthony Hewish musste ich mir gerade ergoogeln. Von daher hat sie trotzdem gewonnen.
Sie hat trotzdem gewonnen. Sie hat voll gewonnen. Sie hat nämlich auch, sie hat ja den coolsten Preis, fuck Nobelpreis, ja, niemand braucht das. Er hat den coolsten Preis ever bekommen. 1999 ist sie nämlich Commander of the Order of the British Empire geworden. Naja, gut, nein. Also mal im Ernst, diese royalen Orders, die wie Ehrentitel, ja. Ne? Braucht natürlich auch keine Sau. Aber gut, es klingt lustig.
Ist man damit nicht automatisch im Oberhaus?
Und dann, na, ich als Frau wahrscheinlich nicht. Na, das sind,
oh Gott,
das sind die Lords. Das ist wieder was anderes.
Ja, was anderes. Ja.
Also sie ist dann sogar befördert worden zur Dame Commander of the British Empire. Das ist quasi das Äquivalent zum Knight, ne?
So Ritterin sozusagen.
Sie ist Ritterin, genau. Die Männer heißen dann Sir irgendwas und sie heißt jetzt Dame. Ja. Und sie hat auch dann nachher gesagt, hätte ich den Nobelpreis bekommen, hätte ich nie wieder einen Preis bekommen, weil niemand möchte sich da mit dem Nobelpreis irgendwie anlegen oder vergleichen. Ja, wenn du einmal den Nobelpreis hast, dann ist das quasi schon das Höchste, was du erreichen kannst. Und so sagt sie, so hat sie irgendwie jedes Jahr irgendeinen Preis bekommen und konnte immer zu Partys fahren und Champagner trinken und viel besser.
Stimmt, die Liste
als einmal
in der Wikipedia ist lang,
kriegen.
Ja, stimmt. 73, ja. 78, 87, 89, 95, 99, 2000, 2003. Ja, sehr gut. Stimmt, genau. Gibt's immer kostenlos was zu essen, ja.
Immer großes Buffet.
Super.
Also sie sieht das, glaube ich, auch irgendwie recht locker. Ich meine, sicher, ne? Ist es unfair und ist es irgendwie, ja. Aber ich glaube, sie ist da recht gut damit umgegangen in dem Sinn.
Und vor allen Dingen sind wir ja immerhin schon mal so weit, dass wir darüber reden können, dass es unfair ist und uns nicht wundern, dass die hinterher so viel Preise noch bekommen hat, weil wofür denn eigentlich? Ne?
Ja, genau. Also. Man muss das, und das ist alles, immer, wir sind alle Kinder unserer Zeit auch, ja. Also ja. Man muss das alles immer ein bisschen in den Kontext auch setzen und natürlich sich gleichzeitig auch dessen bewusst sein, dass das immer noch ein Weg ist, auf dem wir sind, ja. Dass das nicht irgendwie, jetzt ist alles gut, sondern, ja, der Weg ist lang.
Frau Dr. Grützbauch, vielen Dank.
Bitte gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.